Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir feiern heute Erntedankfest. Einiges ist am Anfang schon gesagt worden durch Lukas und auch durch Wolfgang. Vielen Dank dafür. Ich habe mich auch persönlich gefragt, hat dieses Fest für uns, vor allem für uns aus der Großstadt, überhaupt noch Relevanz? Wo vielleicht doch die wenigsten Leute irgendwas mit einer Ernte anfangen können. Für die meisten Menschen kommen die Lebensmittel aus dem Supermarkt. Wolfgang hat das kurz erwähnt und es ist auch eine Trendwende, sage ich jetzt mal, die man beobachten kann in der Gesellschaft, dass es doch vielleicht ins Bewusstsein gerückt wird, dass das Essen nicht aus dem Supermarkt kommt oder das Gemüse nicht im Supermarkt wächst. Und eine kurze Werbeeinschaltung, die City Farm macht hier eine wunderbare Arbeit, um das genau der Großstadtbevölkerung auch näher zu bringen. Ja, ich muss auch gestehen, für mich aus der Großstadt stammend, ich durfte zwar schon mit Ernten und Aussehen und Ernten ein bisschen in Berührung kommen, aber auch ich und meine Familie, wir feiern nicht jedes Mal, wenn wir vom Bieler mit den Einkäufen nach Hause kommen, ein Erntedankfest. Und das ist jetzt die Frage natürlich, ja, was verbinden wir heute mit diesem Wort oder mit diesem Fest? Bei vielen geht das Erlebnis einer Ernte vielleicht eben nicht weiter als ein Einkauf im Lebensmittelladen oder vielleicht einen Besuch beim Heurigen zur Most- und Sturmzeit, wo mal wieder ausgesteckt ist. Oder steckt vielleicht mehr hinter diesem Fest als nur die Freude über eine gute Getreide- oder Weinernte? Und dieser Frage wollen wir gemeinsam nachgehen. Wir wollen dafür Stellen der Bibel betrachten, die auch als Grundlage für dieses christliche Erntedankfest gelten. Lukas hat einiges schon erwähnt, dass wir uns auch im Detail oder vielleicht ein bisschen genauer, soweit die Zeit es zulässt, anschauen wollen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 23 und auch später in Kapitel 25, im fünften Buch Mose, Kapitel 16, da trägt Gott dem Volk Israel, seinem Volk, auf, drei besondere Feste zu feiern. Drei Feste, wo wir später dann auch sehen, wo das Volk eigentlich nach Jerusalem ziehen musste oder gehen musste, um diese Feste zu feiern. Und vielleicht ganz kurz die Übersicht. Wir haben diese drei Feste. Das erste ist das Passa oder auch das Fest der ungesäuerten Brote, wo die Israeliten an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten erinnert werden sollten. Das Passa, wo dieses Opfer gebracht wurde, dieses Opfertier, Opferlamm geschlachtet wurde. Und ihr könnt euch erinnern an die letzte Plage in Ägypten, wo Gott sozusagen das Volk Israel befreit hat und die Plagen geschickt hat, weil der Pharao das Volk nicht ziehen ließ. Die letzte Plage war der Tod für die Erstgeborenen, für alle Erstgeburt in Ägypten. Und nur wer das Blut dieses Lammes auf dem Türpfosten sozusagen gestrichen hat, der hat sozusagen, an dem ist diese Plage, der Tod vorbeigezogen. Das Passa-Fest erinnert eben an diese Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Das zweite Fest, das Fest der Ernte, Lukas ist auch schon darauf eingegangen, oder auch das Fest der Wochen. Das war ein Fest der Danksagung für die ersten Früchte und für die Weizenernte. Und das dritte Fest war das Fest des Einsammelns oder auch das Fest, das Laubhüttenfest. Und dieses Fest sollte das Volk an die Wüstenwanderung erinnern und war auch das Fest am Ende der Erntezeit. Das zweite Fest, das Fest der Ernte, war so um den Juni herum und das Fest des Einsammelns oder das Laubhüttenfest um den September, Oktober herum. Alle drei Feste haben etwas gemein. Sie sollen erinnern. Das Volk soll sich erinnern. Und das Volk soll bedenken. Erinnern, was Gott getan hat. Und bedenken, dass alles von Gott kommt. Dass er sorgt, dass er Segen gibt. Und im Zusammenhang mit den Erntedankfesten, wir betrachten hauptsächlich die zwei Erntedankfeste sozusagen, das Fest der Ernte und das Fest des Einsammelns, sagt Gott Folgendes. Im Zusammenhang mit dem Fest der Ernte, in Kapitel 16, 5. Mose, Kapitel 16, Vers 10, heißt es, feiert das Wochenfest zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Bringt ihm so viele freiwillige Opfergaben, wie ihr möchtet. Jeder nach dem, wie reich er euch gesegnet hat. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest an der Stätte, die er erwählen wird. Und dann im Zusammenhang mit dem Fest des Einsammelns in Vers 14. Begeht es als ein fröhliches Fest. Feiert es 7 Tage lang zu Ehren des Herrn an der von ihm erwählten Stätte. Freut euch von Herzen, dass er euch eine gute Ernte geschenkt und eure Arbeit gesegnet hat. Also wir sehen, dass Gott dem Volk eigentlich nicht nur aufträgt, sich zu erinnern, sondern auch sich zu freuen. Sich zu freuen an dem, was Gott dem Volk geschenkt hat, gegeben hat. Zu erkennen, dass alles von Gott kommt und sich daran zu freuen. Der König David, der bekannteste König Israels, er war ein Dichter und ein Sänger, hat in einem seiner Lieder geschrieben, im Psalm 145, die Verse 15 bis 16. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Und ich möchte nochmal den Vers aufgreifen, den Lukas am Anfang auch erwähnt hat, aus Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Lichter oder der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Was der König David in seinem Lied ausgedrückt hat und was Jakobus geschrieben hat, das ist der Sinn und die Absicht des Erntedankfestes. Nämlich zu erkennen, dass alle unsere guten Gaben ein Geschenk von Gott sind und Dankbarkeit Gott gegenüber. Dankbarkeit, denn er ist der Geber und alles Gute kommt von ihm. Lieben, Dankbarkeit. Ich weiß nicht, was ihr mit diesem Begriff anfangen könnt. Man kann ja nicht immer nur dankbar sein. Man darf auch mal raunzen, so als guter Wiener gehört es zum guten Ton, auch mal zu nörgeln und unzufrieden zu sein. Auch wenn alles gut läuft, darf man doch nicht sagen, es ist gut, sondern es passt schon. Dankbarkeit ist ein Perspektivenwechsel. Dankbarkeit ist ein Perspektivenwechsel. Diese Woche, Freitag, hat Johanna etwas länger Schule gehabt und am Nachmittag läutet mein Handy und Johanna ist dran und sagt, Papa, kannst du mich abholen? Johanna, du kannst ja mit dem Bus fahren. Ja, aber muss ich so lang warten? Na gut, Johanna, ich komme. Ich glaube, hätte ich einen Sohn, hätte ich gesagt, Buh, dann geh bitte die 8 Kilometer zu Fuß, wenn du zu lang warten musst. Aber wenn die Tochter ruft, muss der Papa zur Stelle sein. Ich habe sie abgeholt und im Auto lief auf Ö1 eine Sendung, bei der Samuel Koch eingeladen war, um über sein Leben vor und nach dem Unfall zu erzählen oder zu reden. Viele kennen von euch Samuel Koch. Der war vor einigen Jahren, da hat er bei einem Auftritt von Wetten, dass einen schweren Unfall gehabt und er hat sich 4-mal das Genick gebrochen. Und seitdem ist er ab dem Hals abwärts querschnittsgelähmt. Und er erzählt von der Zeit in der Reha-Klinik in der Schweiz, er war dann in der Schweiz auf Reha, als er nach und nach, es hat länger gedauert, als er nach und nach realisierte, dass er nie wieder gehen wird können. Dass er nie wieder seine Hände, seine Beine bewegen wird können. Und ich möchte ein bisschen so versuchen wiederzugeben, was er da erzählt hat. Und dann hat man mich auf den Balkon geschoben, dort bei der Reha-Klinik, raus an die frische Luft. Da war ich ziemlich verzweifelt und ich habe nicht gewusst, wo soll ich jetzt hingehen, so ohne Plan und Perspektive. Habe unter anderem auch zu Gott geschrien, also innerlich. Was soll das? Was ist hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wie so ein furchtbarer, nicht aufhörender Albtraum. Und so saß ich da alleine und habe die Schweizer Bergluft eingeatmet und mich umgeschaut und die grüne Wiese gesehen und den See und die teilweise mit Schnee bedeckten Berge. Und während ich da so saß, eigentlich im tiefsten, frustrierendsten Moment meines Lebens, zu Gott innerlich rufend und nicht wissend, was, wie, wann, da empfand ich sowas wie Dankbarkeit über die Luft, die ich selbstständig einatmen durfte, empfand Dankbarkeit über die Schönheit der Schöpfung, dachte an die Menschen in meinem Leben. Das war für mich so ein kleiner Vorgeschmack, dass auch wenn ich gar keine Ahnung habe, wie es weitergeht, es vielleicht doch noch was gibt, über das ich mich freuen könnte oder für das es sich zu leben lohnt. Damit war natürlich noch lange nicht alles getan. Die meiste Arbeit und die größten Herausforderungen lagen noch vor mir. Aber das war so ein Indiz. Vielleicht muss ich auch mal nach rechts und links gucken, er ist Deutscher, gucken und meinen Blick erheben. Und meinen Blick erheben. In dem Fall sprichwörtlich zu den Bergen und nicht nur verbissen an diesem Körper festhalten. Er hat natürlich viel mehr erzählt, aber das wollte ich so als Auszug bringen. Dankbarkeit. Er empfand Dankbarkeit in einer Zeit, wo er ganz am Boden war. Frustriert. Wie soll das Leben weitergehen? Wie soll es weitergehen? Und plötzlich empfindet man Dankbarkeit für das, was man hat. Für das, was Gott einem schon geschenkt hat. Dankbarkeit. Und ich habe dann Google gefragt, wie Samuel Koch beschrieben wird. Und Google hat geantwortet. Und hier ein Auszug. Samuel Koch wird als mutiger, lebensfroher Mann beschrieben. Er war einst ein sportlicher Kunstturner und lebt heute mit einer ungewöhnlichen Perspektive auf seine Situation. Er ist dankbar für das, was er noch kann. Das war nur ein Auszug. Ihr Lieben, das Erbitten, das gehört dazu zu unserem Leben. Wir dürfen Gott auch bitten. Wir dürfen mit unserem Bitten, mit allem zu ihm kommen. Aber wenn wir uns nur auf das Erbitten beschränken, wenn wir zu Gott kommen, dann verpassen wir etwas. Denn das Erbitten, es richtet meine Aufmerksamkeit auf mich, auf meine Bedürfnisse. Dankbarkeit oder Danksagung wiederum richtet meine Aufmerksamkeit auf den Geber, auf Jesus. Dankbarkeit befähigt mich, auch mit missglückten Ernten oder mit Unglück umzugehen. Dankbarkeit hilft mir, auf den Herrn zu warten, im Wissen, dass er keine Fehler macht und in jedem Fall die Kontrolle hat. Dankbarkeit bewirkt noch etwas, nämlich eine veränderte Sichtweise. Dankbarkeit ist ein Perspektivenwechsel und Dankbarkeit bewirkt eine veränderte Sichtweise auf meine Umstände und auf mein Leben. Eine veränderte Sichtweise auf mich, was ich kann, wer ich bin und auf meine persönlichen Grenzen und eine veränderte Sichtweise auf Gott. Wer er ist, was er kann, was er mir und dir Gutes getan hat und was er dir Gutes tun will. Vielleicht denkst du jetzt, was hat Gott schon für mich getan? Was hat Gott schon für mich getan? Ich habe Wünsche, die nicht erfüllt wurden. Ich habe Verletzungen, die nicht geheilt sind. Ich habe Ziele, die ich nicht erreichen kann. Was hat Gott schon Gutes für mich getan? Ich möchte diese Frage aufgreifen, denn ich bin überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr wichtige Frage ist. Was hat Gott dir schon Gutes getan? Ich glaube, dass in dieser ganzen Sache mit dem Erntedankfest eines sichtbar wird. Gottes Liebe zu den Menschen wird sichtbar, die in seinen guten Gaben, in seinen vollkommenen Geschenken sichtbar wird. Gottes Liebe zu den Menschen wird im Erntedankfest sichtbar. Jesus hat seinen Jüngern einmal Folgendes gesagt, in Matthäus Kapitel 6, Abvers 26. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und dann in Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazugeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus unterstreicht auch hier die Liebe Gottes zu seinen Kindern und dass der Vater im Himmel für sie sorgt. Vielleicht, wir haben am Anfang Ausschnitte gelesen aus 5. Mose Kapitel 16, vielleicht ist euch in den Bibelstellen in dem Zusammenhang mit unseren Festen diese Aussage aufgefallen. Feiert in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest an der Stätte, die er erwählen wird. Diese Aussage bezüglich dieses bestimmten Ortes finden wir übrigens bei allen drei anfänglich erwähnten Festen. Beim Passafest, bei dem es um das Passahopfer und um die Befreiung ging, beim Wochenfest, bei dem es um einen Beginn ging, der Beginn der Ernte, und beim Laubhüttenfest, wo es um die Vollendung der Ernte ging. Wieso das wichtig ist? Vielleicht fragst du dich das, warum ist das jetzt wichtig? Nun, weil ich überzeugt bin, dass es einen bestimmten Ort gibt, an dem sich die Liebe Gottes zu uns Menschen am allerdeutlichsten gezeigt hat. Viel deutlicher als in Gaben und Geschenken. Denn Gott hat der Welt, also den Menschen, also dir und mir, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Und derselbe Schreiber, der Johannes, schreibt in seinem Brief in Kapitel 4, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ihr Lieben, dort am Kreuz, das ist der Ort, an dem die Liebe Gottes zu dir und zu mir am allerdeutlichsten sichtbar geworden ist. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch gesündigt hat und damit ein Sünder ist. Und damit, wie wir es vorher gelesen haben, Verurteilung verdient vor Gott, weil wir nicht der Gerechtigkeit Gottes entsprechen. Wenn du aber dieses vollkommene Geschenk annimmst, das Jesus für dich und für mich getan hat, dass er unsere Schuld vor Gott auf sich genommen hat und am Kreuz für mich und für dich gestorben ist, dann nennt er dich Tochter oder Sohn. Dann bist du vor Gott kein Sünder mehr, sondern ein geliebtes Gotteskind. Wenn du dieses Opfer Jesu annimmst, dann beginnt für dich ein neues Leben. Ein Leben, das von Gott geleitet ist. Ein Leben, das in Gemeinschaft mit Gott ist. Und Jesus lädt dich ein und er sagt, komm her zu mir, komm zu mir, komm her zu mir. Kommt alle, die ihr mühselig und belastet seid, und ich will euch erquicken. Ich möchte abschließen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Ich durfte vor, ja, man kann schon sagen, mittlerweile vor vielen Jahren auch diese Einladung an mich persönlich hören und annehmen. Und ich darf ein Kind Gottes sein. Das macht etwas mit mir. Es verändert mein Leben. Es verändert meine Sichtweise auf meine Umstände, auf Unglück. Und nur weil ich ein Kind Gottes bin, läuft nicht alles super. Natürlich nicht. Aber ich darf wissen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Dass ich durch gute und schlechte Zeiten mit ihm gehen darf und nicht alleine durchgehen muss. Und ich bitte dich, wenn du das heute hörst und wenn du dieses Geschenk, dieses vollkommene Geschenk Jesu, das er für dich am Kreuz getan hat, noch nicht angenommen hast, ignoriere diese Einladung nicht. Lass diesen vielleicht leisen Ruf Jesu nicht verhallen. Jesus ist es wert. Und du bist ihm wert. Wenn du heute da bist und vielleicht Fragen hast oder dich etwas beschäftigt, dann möchte ich dich einladen nach dem Gottesdienst. Komm gerne auf mich zu oder auf einen der Leiter. Wir stehen für Fragen zur Verfügung. Wir sind auch bereit, mit dir zu beten oder für dich zu beten. Und ja. Ich freue mich auf ein Gespräch. Der Herr segne euch. Amen.